Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hast du manchmal das Gefühl, dass du einen langsamen Stoffwechsel hast? Wenn das so ist, dann bist du damit nicht allein und ich erkläre dir heute in der Folge anhand von wissenschaftlichen Studien, wieso manche Menschen tatsächlich einen langsameren Stoffwechsel als andere haben und wie du herausfinden kannst, wie hoch dein echter Kalorienverbrauch ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zurück aus einer ungewollten Sommerpause. Ich verlasse ja diesen Monat Deutschland, das heißt, jetzt ist der 3. August und am 1. September bin ich erstmal weg auf unbestimmte Zeit. Ich komme zwar immer mal wieder zurück, aber das ist logischerweise mit sehr, sehr viel Stress verbunden, weil ich jetzt doch erstmal längere Zeit weg bin. Und deswegen gab es in den letzten, ich glaube, 2 Wochen keine Podcast-Folge, weil ihr wisst ja, ich habe einfach beim Podcast und eigentlich bei allem, was ich hier mache, sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche und ich bringe dann halt lieber keine Folge raus als eine, mit der ich nicht zufrieden bin. Und auch jetzt diese Podcast-Folge hat mich nur von der Struktur, also die Vorbereitungszeit, ich habe es gestern in meiner Instagram-Story gepostet, über 500 Minuten gekostet, also deutlich über 8 Stunden. Und das ist natürlich eine Zeit, die ich nicht immer perfekt jede Woche unterbringen kann. Ich versuche es auf jeden Fall. Die Q&A-Folgen, die kriege ich meistens so in der Hälfte der Zeit hin, aber 8 Stunden wirkliche, komplett konzentrierte Arbeit, das ist dann oft zeitlich nicht so easy unterzubringen. Ich schaffe es aber normalerweise immer, aber jetzt in solchen extrem stressigen Wochen hat es jetzt halt nicht immer geklappt. Jetzt sind wir aber zurück und jetzt bekommt ihr auch erstmal kurz ein Preview der Folge, damit ihr wisst, worum es geht. Und dann legen wir auch schon los, also ein bisschen Hintergrund auch zum Titel, weil ihr wisst ja, dass ich eigentlich bei diesem Thema immer so ein bisschen dagegen war, dass es so einen langsamen oder schnellen Stoffwechsel gibt. Und ich muss sagen, bei dem Thema habe ich meine Meinung relativ stark verändert. Wir haben ja in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen, dass die Aktivität genetisch bedingt ist, also wie viel Aktivität man so normalerweise macht, ohne dass man sich bewusst dazu bringt. Und das ist so der Hauptgrund für Menschen mit einem vermeintlich langsameren oder eben dann auch schnellen Stoffwechsel ist. Das heißt, Leute, die denken, hey, irgendwie ich schaue Essen nur an und nehme dabei zu. Das sind dann halt meistens die Menschen, die weniger Aktivität im Alltag haben, ohne dass sie es merken, die einfach ein bisschen lethargischer von Haus aus sind. Was ja früher, wenn wir jetzt mal so wegdenken von der heutigen Zeit, ein riesen Überlebensvorteil war, weil einfach diese sparsamen Stoffwechsel, und zu diesem Thema kommen wir jetzt dann auch gleich, also sparsamer und verschwenderischer Stoffwechsel, diese sparsamen Stoffwechsel, die waren natürlich ein Überlebensvorteil in Zeiten von Hungersnot. Das heißt, rein genetisch bedingt sind diese Menschen, die so einen Stoffwechsel haben, nicht schlechter aufgestellt. In der heutigen Zeit ist es natürlich nicht so gut für uns in der Regel. Aber auch dazu, zu diesem Thema, ob das dann wirklich Auswirkungen hat, kommen wir später noch. Es ist jetzt aber tatsächlich so, dass, wenn wir uns neue Studien anschauen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die einen langsamen Stoffwechsel haben, unabhängig davon, wie viel Muskelmasse sie haben oder wie aktiv sie sind. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die genetischen Unterschiede, die eben auch was mit Aktivität und so weiter zu tun haben, nicht zu einem langsamen oder schnellen Stoffwechsel beitragen. Das heißt, diese Empfehlung, die ihr in der Vergangenheit von mir bekommen habt und auch das, worüber wir so viel gesprochen haben, das gilt immer noch. Ja, also das ist auch weiterhin meine Meinung. Aber es gibt jetzt einen Faktor, den wir da zusätzlich noch berücksichtigen, den ihr nicht beeinflussen könnt, aber den ihr ermitteln könnt. Und welcher das ist, besprechen wir heute. Wie es der Titel der Folge schon sagt, geht es heute darum, herauszufinden, ob du eben einen langsamen oder schnellen Stoffwechsel hast. Wir schauen uns jetzt gleich im Themenfokus erstmal die Grundlage an für alle, die im Coaching oder im Community-Bereich sind. Ihr seht jetzt gerade wieder eine Mindmap vor euch und die werden wir jetzt miteinander durchgehen. Aber für alle, die nur zuhören, für euch ändert sich nichts. Ihr werdet das Thema genauso gut verstehen. Euch fehlt halt diese visuelle Komponente, aber ich denke, die meisten hören eh die Podcast-Folge einfach jetzt irgendwie Kopfhörer oder Handy irgendwo daneben oder keine Ahnung, wie auch immer das hört. Das heißt, ihr braucht ja keine visuelle Komponente, besonders für dieses Thema, weil ich es euch hoffentlich auch wie immer so relativ gut rein über die Worte erklären kann. Wir schauen uns jetzt erstmal zu Beginn an, was ein verschwenderischer und sparsamer Stoffwechsel ist, weil es ist wichtig, dass bevor wir zu dem Hauptthema kommen, dass ihr ein bisschen Hintergrundinformationen habt, weil das Thema Stoffwechsel nicht so simpel ist. Und das habt ihr, denke ich, in der Vergangenheit schon oft bemerkt. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht lösen können für uns. Ich würde euch empfehlen, hört auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht gemacht habt, die Podcast-Folge 167 an. Die heißt, welcher Stoffwechsel-Phänotyp bist du? Das heißt, einfach nach der Podcast-Folge bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, suchen. Dann findet ihr die Folge. Und die Ergebnisse dieser Studie, die gehen wir jetzt kurz durch, dass wir das als Grundlage haben. Ihr könnt euch das aber, wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben wollt, noch mal separat anhören. Aber trotzdem machen wir jetzt hier mal eine kurze Zusammenfassung, weil es ja doch ein bisschen her ist. Wir sind jetzt bei Folge 229, das heißt, ist schon ein bisschen her. Und deswegen macht es Sinn, das auch noch mal kurz zu wiederholen. Also, was ist ein verschwenderischer und was ist ein sparsamer Stoffwechsel? Wir haben damals schon in der Podcast-Folge uns eine Studie angeschaut, die das relativ gut untersucht hat und die gehen wir jetzt wieder gemeinsam durch. Was hat man da gemacht? Man hatte in der Studie 77 Teilnehmer und hat die Kalorienzufuhr und den Verbrauch streng kontrolliert. Und das ist relativ selten in Studien der Fall, dass es so kontrolliert gemacht wird. Hier wurde das aber gemacht. Das heißt, man hat hier sehr, sehr gute Daten. Und dann hat man eben die Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt, also in einen verschwenderischen Phänotyp und einen sparsamen Phänotyp und hat dann verschiedene Interventionen durchgeführt. Das heißt, die mussten fasten oder waren mal in einem Kalorienüberschuss mit einem hohen Proteingehalt oder einem niedrigen Proteingehalt. Das Ziel der Studie war einfach herauszufinden, wie reagieren Menschen auf ein Kaloriendefizit oder auf einen Kalorienüberschuss, um eben diese Hypothese eines verschwenderischen Phänotyps oder eines sparsamen Phänotyps zu untersuchen. Also gibt es Menschen, die, wenn sie weniger Kalorien zu sich nehmen, dann darauf reagieren, dass sie ihren Kalorienverbrauch extrem nach unten schrauben? Und gibt es andere Menschen, die das nicht so stark kompensieren? Und das wären ja dann klassischerweise die Typen von Stoffwechseln her, die eben diese krassen Unterschiede haben. Das heißt, manche Menschen, die fangen eine Diät an und erreichen innerhalb von ein paar Wochen ein Plateau, weil der Körper einfach sich extrem dagegen wehrt. Und andere Menschen, da ist es nicht so. Das Gleiche ist, manche Leute, die essen viel, viel mehr in einer kurzen Phase und kompensieren ganz, ganz viel dadurch, weil sie sich mehr bewegen oder weil eben einfach die Grundstoffwechselrate steigt. Ja, das heißt, weil der Körper einfach diese extra an Kalorien kompensieren möchte. Und das wurde eben mit dieser Studie untersucht. Und wenn wir uns jetzt mal die Ergebnisse dieser Studie dann anschauen, dann sieht man ein sehr, sehr spannendes Bild. Wir haben ja einmal diesen sparsamen Stoffwechseltyp und den verschwenderischen Stoffwechseltyp. Und hier wurde jetzt eben angeschaut, okay, was passiert, wenn wir denen entweder ein Defizit geben oder einen Kalorienüberschuss mit wenig Protein und viel Protein. Und das Spannende ist, dass der sparsame Stoffwechseltyp deutlich mehr die Kalorien kompensiert als der verschwenderische Stoffwechseltyp. Also ganz konkret hat die Gruppe mit dem sparsamen Stoffwechseltyp in der Defizitvariante 230 Kalorien weniger verbraucht, während die mit dem verschwenderischen Stoffwechseltyp nur 90 Kalorien weniger verbraucht haben. Und das ist auch das, wieso manche Leute während einer Diät schneller an ein Plateau geraten, weil der Körper einfach weniger aktiv wird und die Grundstoffwechselrate stärker sinkt. Und das Blöde ist für diese Personen, dass das Gleiche auch im Überschuss passiert, aber auf eine andere Art und Weise. Das bedeutet, dass wenn wir einen Überschuss haben, jetzt hier mal ganz konkret in der Gruppe mit wenig Protein, dann wurden nur 40 Kalorien mehr verbraucht, obwohl der Überschuss enorm war in dieser Studie. Bei dem verschwenderischen Stoffwechseltyp haben die Menschen aber 100 Kalorien mehr verbraucht. Das heißt, die haben auch diesen Überschuss stärker kompensiert. In der High-Protein-Gruppe war es dann nicht mehr so extrem. Da haben wir 240 Kalorien mehr verbraucht bei der Gruppe mit dem sparsamen Stoffwechseltyp und bei dem verschwenderischen Stoffwechseltyp 300 Kalorien mehr. Also da war der Unterschied nicht mehr so krass, aber es ist dennoch ein relevanter Unterschied. Ja, also in absoluten Zahlen ist ja dann auch, war es der gleiche Unterschied von 60 Kalorien. Aber das sind ja immer auch nur Durchschnittswerte. Das heißt, manche Leute kompensieren das stärker, manche weniger stark. Aber im Durchschnitt sehen wir hier auf jeden Fall, dass der sparsame Stoffwechseltyp das Defizit sehr, sehr krass kompensiert und den Überschuss weniger krass kompensiert. Das heißt, Das sind dann auch die Leute, die schneller zunehmen und mehr Probleme beim Abnehmen haben. Ganz, ganz wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht möglich ist für diese Leute abzunehmen oder dass sie immer sofort zunehmen. Es ist halt einfach nur, bei denen passiert es leichter, dass sie zunehmen und es ist schwieriger für sie abzunehmen. Und jetzt mal ein kurzer Exkurs. Der verschwenderische Phänotyp, das ist das, was ihr meistens bei Influencern seht. Ja, das heißt, dass wenn die in ein Defizit gehen, dann sinkt der Kalorienverbrauch bei denen nicht so stark. Das heißt, es funktioniert auch dann gut bei denen mit der Diät. Und wenn die mal eine Zeit lang mehr essen, dann geht der Kalorienverbrauch nach oben, sodass sie nicht so schnell zunehmen. Wir haben ja schon oft über diesen Survivorship Bias gesprochen. Und das ist meine Meinung, dass die meisten Influencer definitiv genetisch bedingt relativ gut ausgestattet sind für so eine Situation, weil die wenigsten ja mit Fachkompetenz glänzen oder mit guten Tipps. Oft ist auch eine Mischung, also das ist nicht generell so. Es gibt ganz, ganz viele, die gute Tipps geben, das soll jetzt nicht so klingen. Aber es gibt schon viele, die rein nur mit ihrer Optik Content machen, das sieht man ja auch, wo es wirklich nur um die Optik geht. Und diese extreme Optik erreichen die nicht, weil die so viel besser trainieren als die meisten anderen Menschen oder sich so viel besser ernähren. Es ist oft so, ja. Aber ein Großteil davon ist einfach zurückzuführen auf ihre extrem gute Genetik. Nicht nur in Bezug auf Muskelaufbau und so weiter, aber eben auch in Bezug auf, wie leicht kann ich einen niedrigen Körperfettanteil halten und wie leicht kann ich meinen Körperfettanteil auch nach unten bringen, um überhaupt erstmal in diese Form zu kommen. Und diese Kompensation passiert eben über Alltagsaktivität, sportliche Aktivität, Grundstoffwechselrate. Und da haben manche Menschen einfach einen sensibleren Stoffwechsel, während andere da einfach ein bisschen für die heutige Zeit einen robusteren Stoffwechsel haben. Natürlich wäre das, wie vorhin schon gesagt, früher eine Überlebensverbesserungschance gewesen. Also ich hätte damit wahrscheinlicher überlebt, wenn es irgendwann mal Hungersnot gab, ja. Oder wenn dann genug Nahrung da war, hättet ihr genug Reserven geschafft. Aber in der heutigen Zeit, wenn ihr halt so einen Stoffwechseltyp habt, müsst ihr einfach ein bisschen mehr dafür machen, um dann eine bestimmte körperliche Fitness zu erreichen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist einfach so, dass manche Menschen da ein bisschen mehr machen müssen als andere. Und jetzt im nächsten Teil schauen wir uns ganz kurz mal gleich die Stoffwechselkomponenten an und dann geht es auch schon in den interessanten Part, zwar die Grundstoffwechselrate, wie hier Unterschiede entstehen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Also nochmal ganz kurzer Exkurs in die Stoffwechselkomponenten. Habt ihr zwar schon ein paar Mal gehört, aber ich finde es immer wieder wichtig, das zu wiederholen, damit das sich wirklich im Gehirn einbrennt und ihr versteht, wie euer Kalorienverbrauch überhaupt funktioniert, weil ich bin der Auffassung, dass Aufklärung immer viel Stress wegnimmt. Wenn wir verstehen, wie unser Körper funktioniert, weil das, was jetzt gleich kommt, ist für die meisten vielleicht nichts Positives, aber es heißt nicht, dass es schlecht ist, das zu wissen. Im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr wichtig, das zu wissen, um Situationen auch zu verstehen, den eigenen Körper zu verstehen und die eigene Situation zu verstehen. Also, wie setzt sich unser Stoffwechsel und der Kalorienverbrauch dann zusammen? Wir haben einmal den Thermic Effect of Food, im Endeffekt die Verdauungsenergie. Die ist natürlich variabel, je nachdem, wie viel ihr zu euch nehmt und was ihr so zu euch nehmt. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, wenn ihr mehr Protein esst, habt ihr eine höhere Verdauungsenergie und so weiter. Die schwankt so ein bisschen und wie gesagt, hängt natürlich auch davon ab, wie viel ihr esst, aber auch wovon ihr oder was ihr esst, besser gesagt, oder wovon ihr euch ernährt. Dann haben wir EAT, also EAT, Exercise Activity Thermogenesis, im Endeffekt alle sportlichen Aktivitäten. Hier haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass es eine Kompensation in der Effizienz gibt. Das heißt, gerade dieser verschwenderische Stoffwechseltyp, ja, wenn wir uns den mal anschauen, und der in so eine Situation reinkommt von einem Defizit, dann ist es natürlich auch so, dass die sportliche Aktivität effizienter wird. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die sich weniger bewegen und dass die Grundstoffwechselrate sinkt, sondern dass die auch, wenn sie davor irgendwie 200 Kalorien in einer halben Stunde Cardio verbraucht haben, nur noch 180 Kalorien verbrauchen, weil der Körper effizienter wird. Darüber haben wir auch schon in vergangenen Folgen gesprochen. Und dann gibt es die dritte Komponente, das ist die größte Variable zwischen Menschen, das ist NEAT. Non-Exercise Activity Thermogenesis, also im Endeffekt genau das gleiche wie EAT, vom Namen her nur halt mit dem Non davor noch, weil es eben alle Aktivitäten sind, die kein Sport sind. Und das ist die größte Variable im Stoffwechsel und dazu gehören einfach alle spontanen Alltagsbewegungen. Wenn ihr spazieren geht, wenn ihr gestikuliert beim Reden, wenn ihr aufs Klo geht, wenn ihr euch ein Glas Wasser holt, wenn ihr Treppen geht und so weiter. Also alle spontanen Aktivitäten gehören dazu. Und das ist eben die größte Variable zwischen Menschen, aber auch die größte Variable bei Menschen. Ja, das heißt, wenn ihr euren Kalorienverbrauch betrachtet und ihr bestimmte Maßnahmen vornehmt, um den zu verändern, dann ist Need die Komponente, die ihr am leichtesten und am größten verändern könnt. Ja, also ihr könnt den Thermic Effect of Food nicht so krass verändern, könnt natürlich irgendwie 1000 Kalorien mehr essen, aber dann verbraucht ihr halt am Tag um die 100 Kalorien mehr durch die Verdauungsenergie. Das gleiche ist beim Sport. Ihr könnt jetzt nicht irgendwie jeden Tag 1000 Kalorien mehr durch Sport verbrauchen. Da brennt ihr irgendwann aus. Bei Need geht es schon, wenn ihr es schafft, zum Beispiel von 3000 Schritten auf 20.000 Schritte im Alltag zu kommen, weil ihr einfach euren Alltag umkrempelt. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das ist realistischer, dass ihr das jeden Tag macht und dadurch eure Kalorienzufuhr erhöht. Also die sportliche Aktivität, die spielt da schon auch eine sehr, sehr große Rolle. Also da können wir schon auch viel verändern. Aber diese Need-Komponente ist einfach die größte Variable. Und dann zuletzt haben wir die Basal Metabolic Rate, die BMR, und das sind im Endeffekt alle grundlegenden Funktionen des Körpers. Atmung, Kreislauf, Gehirnfunktionen, Organfunktionen, und dazu kommen wir jetzt gleich auch. Ja, also das ist diese Komponente, die wir uns jetzt gleich anschauen, das ist die Grundstoffwechselrate. Und über die haben wir auch schon in der Vergangenheit oft im Zusammenhang mit Stoffwechselanpassungen gesprochen. Und das ist jetzt eben das Thema, wo ich meine Meinung geändert habe und wo ihr jetzt auch vielleicht mal ein bisschen noch einen tieferen Einblick in die Materie bekommt und versteht, wie so eine Person, die gleiche Muskelmasse, gleiche Fettmasse, gleiches Körpergewicht wie die andere Person hat, doch deutlich weniger Kalorien verbraucht und wie groß da der Unterschied ist. Und dann ganz, ganz wichtig, im Coaching-Corner-Segment schauen wir uns auch an, wie ihr ermitteln könnt, wo wirklich euer Kalorienverbrauch ist. Ihr habt vielleicht schon mal die Situation gehabt, dass ihr einen Kalorienrechner benutzt und das Gefühl habt, dass die Zahl, die da rauskommt, irgendwie nicht stimmt. Oder ihr einen Fitness-Tracker benutzt und da das Gleiche passiert, weil im Endeffekt haben die Fitness-Tracker ja auch nur Formeln für, also die gleichen Formeln hinterlegt, die die Kalorienrechner benutzen, für die Grundstoffwechselrate meistens, und dann benutzen die halt euren Input, das heißt Puls oder Aktivität, um dann eben die restlichen Komponenten zu berechnen, um dann euren Kalorienverbrauch zu bestimmen. Und ihr habt vielleicht in der Vergangenheit gemerkt, dass das, was da rauskommt, nicht so akkurat ist. Und da vielleicht nochmal als Hintergrund: So ein Kalorienrechner funktioniert in der Regel folgendermaßen. Ihr habt eine Berechnung der Grundstoffwechselrate, ja, so was wir gerade schon besprochen haben. Dann habt ihr eine Berechnung der Aktivität. Das ist dann vielleicht Need oder Eat zusammen, also sportliche Aktivitäten und nicht sportliche Aktivitäten zusammen. Da wird dann irgendwie gefragt, bist du leicht aktiv, moderat aktiv? Das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Es gibt aber auch Kalorienrechner, die fragen die Schrittanzahl ab und die sportlichen Kalorien getrennt. Da gibt es die verschiedensten Kombinationen. Und dann wird natürlich auch der Thermic Effect of Food meistens geschätzt. Aber so funktionieren die Kalorienrechner, dass sie jede einzelne Komponente in der Regel getrennt berechnen. Es gibt auch Kalorienrechner, die machen eine gesamte Berechnung, also dass man das Körpergewicht einfach mit einem Multiplikator multipliziert und dann eben auf eine Schätzung kommt. Das ist unterschiedlich, aber die meisten Kalorienrechner, die ihr so kennt, die ermitteln jede Komponente einzeln. Und da schauen wir uns jetzt mal zwei Studien an, die sich angeschaut haben, wie gut sind denn diese Schätzungen? Weil darüber haben wir auch schon in der Vergangenheit gesprochen, habt ihr sicherlich schon mal von mir gehört, dass diese Schätzungen nicht so genau sind. Und ich sage immer wieder, es gibt nicht den einen perfekten Kalorienrechner. Ja, und das ist jetzt das, was wir uns mal im Detail anschauen. Bei der ersten Studie haben die Forscher 26 verschiedene BMR-Gleichungen angeschaut, also die Berechnungen der Grundstoffwechselrate, und haben geschaut, okay, wie genau sind die denn? Und da war das Spannende, dass selbst die besten Gleichungen eine enorme Abweichung hatten. Und da gibt es eben so eine Übereinstimmungsgrenze. Die Übereinstimmungsgrenze, die ist in der Theorie komplexer, als sie dann eigentlich zu kommunizieren ist, weil die im Endeffekt nur einen Bereich angibt, in dem 95% der Datenpunkte liegen sollten. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, das war das Ergebnis der Studie, eine Übereinstimmungsgrenze von 838 Kalorien haben, dann bedeutet das, dass zu 95% eure Berechnung irgendwo in diesem großen Bereich liegt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine sehr, sehr große Schwankung habe bei so einer Kalorienberechnung. Und für die, die jetzt auch die Videoversion sehen, da hilft es jetzt halt ein bisschen, da seht ihr, dass diese Datenpunkte ziemlich weit verteilt sind. Manche sind ziemlich genau, ja, manche sind aber auch extrem weit weg. Es gibt sogar Ausreißer, die außerhalb von dieser Übereinstimmungsgrenze sind. Und wenn wir von diesen 838 Kalorien sprechen, dann sprechen wir von 400 Kalorien zu viel oder 400 Kalorien zu wenig. Das heißt, wenn der Kalorienrechner euch 2000 Kalorien ausspuckt, dann kann es sein, oder mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ist euer Datenpunkt, also euer echter Kalorienverbrauch, irgendwo zwischen 1600 und 2400 Kalorien nur für die Grundstoffwechselrate. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Also wir haben eine extrem hohe Unwahrscheinlichkeit bei der Berechnung. Das heißt, es bedeutet nicht, dass nicht manche Menschen extrem genau auf dem Punkt liegen, wo sie wirklich sind. Aber wir können das halt nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen. Wir haben eine 95%ige Wahrscheinlichkeit bei einer Berechnung, dass der Datenpunkt irgendwo in dieser 800-Kalorien-Grenze liegt. Und da wir eben nicht wissen, bin ich jetzt jemand, der zum Beispiel Glück hat und dann mit der Kalorienberechnung da voll ins Schwarze trifft, oder bin ich jemand, der irgendwo weit weg davon ist? Und das ist eben das Problem bei diesen Kalorienberechnungen. Bei der zweiten Studie, die ist dann auch verlinkt, da hat man sogar nochmal versucht, die Harris-Benedict-Gleichung, die eigentlich schon ziemlich gut ist, nochmal zu optimieren. Und hat es auch geschafft, die zu verbessern. Man hat im Endeffekt nur nochmal eine andere Gruppe dagegen getestet. Das heißt, wenn so eine Gleichung erstellt wird, dann nimmt man halt eine bestimmte Population und dann testet man den Stoffwechsel und dann macht man so Reverse Engineering und schaut, wie kann ich daraus eine Formel berechnen, um dann eben mit den Daten, die ich von den Leuten gesammelt habe, theoretisch auf den Stoffwechsel zu schließen, also auf die Grundstoffwechselrate. So funktioniert das. Das ist wie so eine Rückwärtsrechnung. Und dann kann man das natürlich nochmal verbessern, wenn man nochmal eine andere Gruppe nimmt und das nochmal wie so verfeinert. Und das hat man in diesem Prozess gemacht und hat dann diese Übereinstimmungsgrenze runterbekommen auf 719 Kalorien. Also es war dann schon eine relativ gute Gleichung. Und man sieht jetzt hier auch in der Grafik, dass viele wirklich genau ins Schwarze getroffen haben, aber immerhin noch, wie gesagt, mit einer 95%igen Wahrscheinlichkeit auch diese Übereinstimmungsgrenze irgendwo 350 Kalorien plus, 350 Kalorien minus liegt. Das bedeutet, also das Fazit, die meisten Gleichungen, die wir in diesen Kalorienrechnern haben, für die Grundstoffwechselrate, haben eine Übereinstimmungsgrenze von mehreren hundert Kalorien. Es gibt sogar Formeln, die haben eine Übereinstimmungsgrenze von 1300 Kalorien. Das bedeutet, wie gesagt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ist der Datenpunkt irgendwo in diesem Bereich von 650 plus, 650 minus. Das ist bei manchen Formeln so. Die guten Formeln, wie zum Beispiel jetzt diese Revised Harris-Benedict Equation, die ich auch gerne nutze, die für Leute, die eine gut ausgeprägte Muskulatur haben, die so die genaueste Formel ist aktuell, die wir haben, oder eine der genauesten, selbst die ist wahnsinnig ungenau. Bei manchen Menschen. Bei manchen trifft die voll ins Schwarze und dazu kommen wir später auch. Aber bei vielen eben nicht. Und wir haben ja das Problem, dass wir manchmal nicht wissen, trifft es bei mir ins Schwarze oder trifft es nicht ins Schwarze. Und dazu kommen wir im Coaching Corner Segment. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, weil das alles jetzt hier nicht bedeuten muss, dass ein Kalorienrechner bei euch nichts bringt. Der kann bei euch voll ins Schwarze treffen. Aber es kann eben auch nicht der Fall sein. Und für die Leute, die das Gefühl haben, dass der Kalorienrechner, egal welchen sie benutzen, einfach nicht für sie funktioniert und da irgendwie immer was mit dem Körper passiert, das sie nicht wollen, da gibt es eine Methode, wie man das herausfindet. Und dazu kommen wir später. Wenn es für dich alles funktioniert und du dich an die Kalorien von dem Kalorienrechner hältst und dann klappt alles, dann muss ich ehrlich sagen, vielleicht ist dann die Folge auch nicht die wichtigste für dich. Dann kannst du es dir zwar anhören, jetzt noch so zur Information, aber das ist ja eher jetzt für die Leute, die das Thema verstehen wollen und auch verstehen wollen, wieso bei ihnen vielleicht das nicht immer so klappt, wie sie sich es vorstellen. Und jetzt schauen wir uns gleich im nächsten Part an, was denn die Gründe für diese Ungenauigkeit sind. Weil wir müssen uns ja fragen, okay, wieso kriegen das die Forscher nicht hin, da so eine bessere Methode zu machen? Das ist ja die Frage, man kann ja viel abfragen. Man kann ja Körperfettanteil, Muskelmasse, Körpergröße und so weiter abfragen. Das ist ja relevant für die Grundstoffwechselrate. Wir ignorieren jetzt ja hier mal in diesem Part die Aktivität, weil es ging jetzt ja in diesen zwei Studien wirklich nur um die Grundstoffwechselrate. Ist vielleicht auch nochmal wichtig, das zu sagen. Diese Übereinstimmungsgrenze, also dass ihr selbst in einer richtig guten Formel bei einem Kalorienrechner 350 Kalorien mehr oder weniger verbrauchen könnt oder halt in diesem Bereich irgendwo euch aufhaltet. Das kann ja auch sein, dass ihr nur 150 Kalorien mehr verbraucht. Ja, das ist auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Also das bezieht sich nur auf die Grundstoffwechselrate, aber das ist nochmal wichtig zu sagen. Diese Übereinstimmungsgrenze, diese 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, bedeutet nicht, dass ihr mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit 400 Kalorien mehr oder halt 350 Kalorien, je nachdem, welche Gleichung man jetzt nimmt, mehr oder weniger verbraucht, sondern dass euer Datenpunkt irgendwo mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich liegt. Es kann auch sein, dass ihr 50% oder 50 Kalorien mehr verbraucht, als jetzt euch die Formel ausspuckt, oder 100 Kalorien weniger. Also irgendwo in diesem Bereich von plus minus 350, 400 Kalorien, je nachdem, was für eine Formel benutzt wird. Oder bei schlechteren Formeln halt eben auch plus 700, minus 700 Kalorien. Ja, das bedeutet nur, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ihr irgendwo dazwischen seid. Und das ist nur die Grundstoffwechselrate. Das ist nicht die Aktivität mit berücksichtigt, also die Kalorien, die ihr durch Sport etc. verbraucht. Weil das kann man ja dann schon ein bisschen genauer feststellen, ja. Aber hier in dieser Folge soll es wirklich mal nur um die Grundstoffwechselrate gehen. Und wir schauen uns jetzt an, wieso das denn kein Kalorienrechner der Welt aktuell genau bestimmen kann. Und dann schauen wir uns auch an, was man dagegen machen kann. Also, was sind denn die Gründe für diese ungenauen Schätzungen der Stoffwechselrate? Wie gesagt, nochmal, wir schauen uns jetzt nur die Grundstoffwechselrate an, diese Basal Metabolic Rate, also die grundlegenden Funktionen des Körpers, Atmung, Blutkreislauf, Gehirnfunktion. Ihr könnt euch das vorstellen, ihr seid bettlägerig, ihr liegt nur im Bett, bewegt euch nicht. Das ist die Grundstoffwechselrate. Und das können wir eben aufteilen, jetzt mal hier bei der Kalorienberechnung, in drei Sachen. Es gibt noch einen vierten. Ja, also so sonstige Sachen im Körper, das betrachten wir jetzt nicht. Wir wollen uns jetzt wirklich hier nur auf drei Sachen konzentrieren, die das beeinflussen. Wir haben einmal Muskulatur und Fettgewebe und dann die Organe. Und ich zeige euch jetzt, warum eine Verschätzung bei dem Muskelgewebe und beim Fettgewebe, davor, wo die meisten ja Angst haben, dass es beim Kalorienrechner passiert, sich nur leicht auswirkt. Und wir machen das jetzt mal rechnerisch. Und kleiner Spoiler. Die Organmasse ist der Grund, wieso diese Stoffwechselraten so schlecht geschätzt werden können mit Kalorienrechnen. Aber ich zeige euch jetzt mal zum Hintergrund, wieso es nicht so schlimm ist, wenn ihr euch bei so einem Kalorienrechner nicht sicher seid, wo ist denn jetzt mein Kalorienverbrauch. Wir haben jetzt hier zweimal als Dummy, als Testperson habe ich jetzt mal hier zweimal die Tanja erstellt und damit eine Rechnung gemacht. Und kurz noch als Hintergrund, Muskulatur verbraucht so 13 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Oder pro Kilogramm und Fettgewebe 4,5 Kalorien. Also Muskulatur verbraucht deutlich mehr Kalorien pro Kilogramm. Habt ihr sicherlich schon mal gehört, also nichts Neues. Und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich so eine Verschätzung, wenn ich das bei einem Kalorienrechner falsch eingebe, aus auf den Kalorienverbrauch der Grundstoffwechselrate, den ich dann berechnen möchte. Weil wir haben ja in diesen Rechnern, wie jetzt gerade schon gezeigt, teilweise Unterschiede von 400 Kalorien. Also wie kann es sein, dass ein Kalorienrechner 400 Kalorien zu wenig angibt oder zu viel? Liegt es daran, dass einfach da die Muskelmasse nicht genau bestimmt wird? Kann ich das dadurch verändern? Das schauen wir uns jetzt mal an. Und die Tanja hat im einen Szenario ihren Körperfettanteil auf 25% geschätzt und im anderen auf 32%. Und ich habe jetzt hier noch so eine typische Grafik von einer visuellen Einschätzung des Körperfettanteils. Und da sieht man schon, dass dieser Unterschied von 25 zu halt zwischen 30% und 35%, weil wir haben jetzt ja hier 32% im zweiten Szenario ausgewählt, schon optisch ein deutlicher Unterschied ist, aber vielleicht für manche nicht so einzuschätzen ist. Das heißt, es kann auf jeden Fall passieren, dass man denkt, hey, ich habe irgendwie ja 25%, aber in Wahrheit hat man vielleicht 32% oder andersrum. Also das kann mal passieren. Die Frage ist halt, wie wirkt sich dann dieses Verschätzen auf die Berechnung der Grundstoffwechselrate aus. Und das kann man ja ganz einfach ausrechnen. Im ersten Szenario, die Tanja wiegt jetzt mal 70 Kilo und hat einen Körperfettanteil von 25%, verbraucht ihr Muskelgewebe 683 Kalorien. Sie hat 52,5 Kilogramm Muskelmasse und das sind 683 Kalorien. Und das Fettgewebe besteht oder sind 17,5% und verbraucht dann 79 Kalorien. Das heißt, wir haben hier zusammengezählt, 762 Kalorien verbraucht die Tanja durch ihr Muskelgewebe und Fettgewebe. Das sind die Stoffwechselprozesse dieser Gewebe bei 25%. Ja? Und wenn sie jetzt 32% geschätzt hat, dann wären das 720 Kalorien. Also ein Unterschied von 42 Kalorien. Ich langweile euch jetzt nicht mit den Zwischenzahlen wieder von Muskelgewebe und Fettgewebe bei der zweiten Variante mit 32%. Im Endeffekt ist es ein rechnerischer Unterschied von 42 Kalorien, weil im zweiten Szenario mit diesen 32% hat sie statt 52,5 Kilogramm Muskelgewebe nur 47,6 und das Fettgewebe ist dann eben diese 5 Kilo Differenz ungefähr. Und diese 5 Kilo Differenz machen halt nur 42 Kalorien Unterschied aus. Also ob man jetzt 5 Kilo Muskeln mehr oder weniger hat, da seht ihr jetzt schon, das sind 42 Kalorien Unterschied. Und deswegen habe ich euch in der Vergangenheit schon oft gesagt, die Leute, die dann kommen und sagen, hey, ihr sollt mehr Muskelmasse aufbauen, um eben mehr Kalorien zu verbrauchen. Ja, theoretisch hat es Auswirkungen, also 5 Kilo Muskelmasse, 5 mal 13 Kalorien, ja, macht was aus, definitiv. Hier jetzt natürlich in dem rechnerischen Beispiel müsst ihr auch überlegen, wenn wir weniger Muskelmasse und mehr Fettmasse haben, ist ja der Unterschied nicht 13 Kalorien, sondern die Differenz, weil es ist ja die gleiche Körpermasse, die gleichen 70 Kilo. Also hier ist der Unterschied von 5 Kilo Muskelmasse nur 42 Kalorien, weil wir ja gleichzeitig mehr Fettgewebe haben, was ja auch Kalorien verbraucht. Aber wenn wir jetzt mal ausgehen, eine Person wiegt 70 Kilo und nimmt dann zusätzliche 5 Kilo zu, dann verbraucht sie natürlich 5 mal 13. Das ist natürlich deutlich mehr, sind 65 Kalorien, wenn ich es jetzt richtig überschlagen habe im Kopf. Das ist natürlich eine Empfehlung, die stimmt schon, wenn ich das auf einen längeren Zeitraum betrachte, weil wenn ich 5 Kilo Muskeln aufbaue und dann 60, 70 Kalorien mehr verbrauche, das macht dann über einen längeren Zeitraum, macht das schon ein bisschen was aus. Ja, das ist irgendwie so ein kleiner Apfel pro Tag. Aber es ist eine sehr, sehr schlechte Empfehlung für die meisten, wenn es um akute Situationen geht. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und abnehmen möchte und ich den Kalorienverbrauch nach oben bringen möchte, dann ist meine letzte Empfehlung, das, was jetzt oberste Priorität ist, dass du Muskeln aufbaust. Natürlich, Krafttraining und Aktivität und alles, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist sehr, sehr wichtig. Also sportliche Aktivität, die dann zu Muskelmasse führt. Aber eine viel, viel bessere, schnellere Intervention ist mal, mehr Schritte zum Beispiel zu machen, sodass ich im Alltag automatisch 200 Kalorien mehr verbrauche, weil das funktioniert ab nächster Woche und nicht erst nach, keine Ahnung, 5 Kilo Muskeln. Das dauert sehr, sehr lang, das aufzubauen, je nachdem, was für einen Trainingsstand man hat. Und deswegen seht ihr jetzt hier schon, der Unterschied bei so einer Verschätzung, um da jetzt wieder mal zurückzukommen, ist nicht so groß. Also Körperfettanteil hier um 7% verschätzt und das macht 42 Kalorien aus. Jetzt gehen wir mal davon aus, wann irgendwie man denkt, man hat 25% und hat irgendwie 40%, was sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich so verschätzt beim Körperfettanteil. Selbst dann erklärt es nur einen kleinen Teil dieser theoretisch sehr, sehr großen Abweichung. Und der Grund, warum diese Stoffwechselberechnungen nicht so gut sind die Organe. Weil hier, sehen wir es gleich, da wirken sich Verschätzungen in Anführungszeichen, also Verschätzungen der Kalorienrechner extrem aus, weil das ist natürlich in diesen Formeln ja berücksichtigt. Die gehen jetzt nicht von einer Organmasse aus, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, das wird anders berechnet. Da werden eben Leute gemessen und dann macht man so ein Reverse Engineering und dann schaut man einfach, okay, kann man hier irgendwie einfach einen Zusammenhang mathematisch erstellen. Aber ich zeige euch jetzt mal, wieso trotzdem so eine Diskrepanz entsteht, weil ihr müsst überlegen, bei so einer Formel habt ihr immer nur einen Durchschnitt. Dann nennt man irgendwie, jetzt nur als Beispiel, 100 Personen und dann schaut man, wie können wir mathematisch den Durchschnitt ermitteln. Aber wieso haben dann manche Leute einen deutlich höheren oder deutlich geringeren Kalorienverbrauch nur in Bezug auf die Grundstoffwechselrate? Und das ist, weil Organe in der Regel über 200 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht verstoffwechseln. Nochmal zurück, Muskulatur 13 Kalorien pro Kilogramm, Fettgewebe 4,5 Kalorien pro Kilogramm. Jetzt denken sich viele vielleicht, okay, aber ich habe ja 50 Kilogramm Muskeln und ich habe jetzt keine 50 Kilogramm Organe. Aber weil dieser Faktor eben so extrem ist und die Organwerte, also die Gewichte, teilweise einen extremen Unterschied zwischen den Personen machen, wirkt sich das so aus. Und ich erkläre euch jetzt gleich mal, wie krass sich das auswirkt. Vielleicht jetzt kurz nochmal Zusammenfassung, dass ihr da auch so ein bisschen greifbare Zahlen habt. Die Leber verbraucht ungefähr so 200 Kalorien pro Kilogramm, das Gehirn so 240 Kalorien pro Kilogramm, das Herz 440 Kalorien pro Kilogramm. Finde ich spannend, weil ich hätte eher erwartet, dass das Gehirn doch ein bisschen mehr Kalorien pro Kilogramm verbraucht als das Herz. Aber ich denke, es ist einfach der mechanische Aufwand vom Herz, dieses Pumpen, was der Aktivität im Gehirn gegenübersteht. Und deswegen ist das Herz eben so kalorienaufwendig. Die Nieren auch 440 Kalorien pro Kilogramm. Und wie gesagt, Muskelgewebe 13 Kalorien pro Kilogramm und Fettgewebe 4,5 Kalorien pro Kilogramm. Also da seht ihr schon diesen enormen Unterschied. Und jetzt wird's spannend. Man kann sich ja die Frage stellen, wieso kann ich nicht von der Körpergröße und von meinem Körpergewicht auf die Organmasse schließen? Also wenn wir haben jetzt hier mal wieder so zwei Dummies gebaut, oder ich besser gesagt einmal die Tanja von vorn und dann die Clara. Damit man das auch so ein bisschen vielleicht sich leichter merken kann, versuche ich das in der Zukunft eher so mit Namen zu machen. Ich habe immer sonst gesagt Person A, Person B, vielleicht ist das leichter. Und dann stellt man sich die Frage, okay, Tanja und Clara, beide gleich groß, beide wiegen 70 Kilo, beide gleicher Körperfettanteil, wobei, das kann man jetzt mal hier so ein bisschen nach hinten stellen, aber die sehen eigentlich so von außen ziemlich identisch aus, wenn wir uns nur den Körper anschauen. Also gleich groß, gleiches Gewicht und so weiter. Und jetzt stellt sich die Frage, wieso kann denn so ein Kalorienrechner oder wieso kann man da nicht die Organmasse bestimmen? Das kann doch nicht sein, dass hier so große Unterschiede sind. Und ich denke, ihr merkt schon, wenn ich so eine Frage so hypothetisch stelle, dass es eben nicht so ist. Und genau das hat man auch in der Studie untersucht. Und da hat man eben gesehen, dass selbst bei einem gleichen BMI die Organmasse extrem variabel sein kann. Ja, also dass selbst wenn Personen das gleiche Körpergewicht haben und man denken müsste, hey, die müssten doch eigentlich eine ähnliche Organmasse haben, dass es nicht so ist und dass diese Range extrem ist teilweise. Wenn wir uns jetzt mal bei einem normalgewichtigen BMI, also normalgewichtig von der BMI-Definition, die Ranges anschauen, sieht man Gehirn 100 oder 1084 bis 1443 Gramm ist die Range, also entweder ein Kilo oder 1,5 Kilo. Bei der Leber ist es noch krasser, 775 Gramm bis 1946 Gramm. Das heißt mehr als das Doppelte. Spleen ist, glaube ich, die Milz, hoffe ich jetzt, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Spleen sollte die Milz sein, weil hier jetzt in der Studie den Screenshot, den ich hier habe, das ist leider auf Englisch, 51 bis 261 Gramm. Rechte Lunge, 142 bis 719 Gramm. Rechte Kidney, rechte Niere, 67 bis 261 Gramm. Also ein Faktor von 4 kann da der Unterschied sein. Und dann seht ihr schon, was für ein enormer Unterschied das ist. Weil jetzt schauen wir mal die rechte Niere an. So, die Niere verbraucht 440 Kalorien pro Kilogramm. Jetzt habt ihr natürlich hier einen Faktor von 4. Das heißt, es kann sein, dass hier ein extremer Unterschied entsteht. Und das habe ich jetzt mal hier rein rechnerisch für euch als Beispiel für die Tanja und die Clara aufgeführt. Und in diesem Szenario hat die Clara einfach ein höheres Organgewicht bei vielen Organen. Wir schauen uns jetzt aber mal nur zwei Organe an, damit ihr sehen könnt, wie schnell hier ein Unterschied entstehen kann. Bei der Tanja wiegt die Leber 900 Gramm. Das heißt, 180 Kalorien in der Grundstoffwechselrate sind der Leber zuzuordnen. Bei der Clara hat sie nicht 900, sondern 1400 Gramm, was 280 Kalorien entspricht. Also 100 Kalorien mehr, nur durch die Leber. Gleiches Gewicht, gleicher Körperfettanteil, alles gleich, 100 Kalorien mehr. Bei der Tanja, die Niere 150 Gramm, entspricht 66 Kalorien. Bei der Clara hat die Niere nicht 150, sondern 400 Gramm, 176 Kalorien, also wieder 100 Kalorien mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier nur bei zwei Organen einen 200 Kalorien Unterschied in der Grundstoffwechselrate. Und ich habe jetzt hier auch bewusst Ranges genommen, die in dieser Studie total repräsentativ wären. Das heißt, das sind realistische Unterschiede. Das habe ich mir jetzt nicht irgendwie so überlegt. Ja, also das kann tatsächlich laut der Studie passieren. Also diese Organunterschiede sind einfach reell. Und das führt natürlich dazu, dass wir mit so einem Kalorienrechner sehr, sehr schlecht schätzen können, wo wirklich der Kalorienverbrauch ist. Also wir haben, ich habe das mal zusammengefasst in drei Probleme. Wir haben erstens, Organmasse ist für ein Dreiviertel der Grundstoffwechselrate verantwortlich, weil eben diese Organe so stoffwechselintensiv sind. Das heißt, ein großer Teil der Grundstoffwechselrate wird durch die Organe beeinflusst. Und wir haben eine extreme Variabilität in den Organgrößen zwischen zwei Menschen. Weil wenn jetzt die Grundstoffwechselrate nur durch die Organe zu einem Viertel beeinflusst wäre, dann wäre das ja nicht so schlimm, weil genau dieses Szenario habe ich euch ja vorhin gezeigt beim Thema Muskulatur und Fett. Da habe ich ja gesagt, okay, das Verschätzen wirkt sich nur leicht aus, weil eben Muskulatur und Fettgewebe nicht so stoffwechselintensiv sind. Das heißt, die machen nur ein Viertel in der Regel von der Grundstoffwechselrate aus und dadurch ist ein Verschätzen nicht so schlimm. Aber bei der Organmasse ist es eben schon so. Und wir haben halt auch noch den Nachteil, dass wir Muskulatur und Fettgewebe, das könnten wir relativ gut bestimmen. Also plus minus 5% kann man das schon ganz okay mal bestimmen. Ja, das heißt, wenn das jetzt ein Dreiviertel ausmachen würde, dann wäre der Unterschied nicht so krass, weil wir es ganz gut bestimmen können. Bei der Organmasse, außer ihr macht halt ein MRT, und das ist das dritte Problem, können wir das nicht wirklich gut ermitteln. Und deswegen führt es halt dazu, dass diese Kalorienrechner nicht genau sind, besonders was die Grundstoffwechselrate betrifft. Und wir haben jetzt ja hier mal Thema Aktivität komplett außen vor gelassen. Das heißt, wir haben jetzt ja uns hier in der Folge wirklich nur auf ein Thema fokussiert. Jetzt aber ganz, ganz wichtig. Viele denken sich, okay, klingt alles super negativ. Wir haben ja hier vorhin über diesen verschwenderischen Stoffwechseltyp gesprochen und jetzt über die Grundstoffwechselrate. So, das heißt, dass manche Leute eine stärkere Kompensation haben und vielleicht auch noch Pech haben und eine sehr, sehr geringe Organmasse haben und dadurch einfach in dieser Range, also in dieser Übereinstimmungsgrenze, relativ weit unten sind und dann deutlich weniger Kalorien auch noch verbrauchen als andere. Das Gute ist aber, wir haben eine andere Studie, oder nicht eine andere Studie, wir haben eine Studie, die zeigt, dass eine geringe Stoffwechselrate nicht der Grund für einen ausbleibenden Erfolg beim Fettverlust ist. Da hat man eben geschaut, wirkt sich das wirklich aus auf den Körperfettanteil, wenn Leute von Grund auf eine geringere Grundstoffwechselrate haben. Und da hat man eben gesehen, dass es nicht so ist. Das heißt, ihr seid nicht irgendwie dazu verdammt, dass ihr euren Körperfettanteil nicht verändern könnt. Das ist nicht so. Also da haben wir ganz klare wissenschaftliche Datenlage. Es ist aber trotzdem so, dass wir diesen verschwenderischen und sparsamen Stoffwechseltyp beachten müssen, ja. Aber es ist nicht das ganze Bild, ja, weil einfach eure Aktivität, euer Lifestyle und so weiter, das beeinflusst eben dann auch, wo euer Körperfettanteil ist. Sonst würde das ja alles, worüber wir hier immer sprechen, gar nichts bringen. Ja, das ist ja nur die Grundlage, den Kalorienverbrauch zu kennen. Und das ist ja definitiv auch so, da habe ich euch auch schon ja oft was drüber gesagt, dass ein kleiner Körper dann auch weniger Hunger hat. Ist natürlich nicht immer so, aber immer dieser Gedanke, dass der Körper nicht intelligent genug ist und eine Homöostase hinbekommt, ist, finde ich, halt auch ein bisschen, jetzt kein nicht direkt arroganter Gedanke, aber das irgendwie so, vielleicht schlecht ausgedrückt, aber ein bisschen respektlos gegenüber dem Wunder, was eigentlich der Körper ist. Weil, wenn wir uns jetzt mal zwei Menschen anschauen, eine Frau, die 1,55 ist und, keine Ahnung, einen kleinen Frame hat und 52 Kilo wiegt und jetzt ein Mann, der 2 Meter groß ist und 110 Kilo wiegt, da wirklich zu denken, dass diese Personen in den meisten Szenarien den gleichen Hunger haben, ist, macht einfach keinen Sinn. Ja, also dann wären wir alle nicht hier. Der Körper weiß schon, das ist einfach Evolution. Der Körper hat schon eine Fähigkeit, eine Homöostase zu erreichen. Das heißt, ich will so viel zu mir nehmen und so viel verbrauchen, dass ich in einer neutralen Kalorienbilanz bin. Das ist normal so das Anstreben vom Körper. Und natürlich gibt es da viele Faktoren, die dann Einfluss haben darauf, dass sich das ein bisschen verschieben kann. Aber es ist definitiv so, dass der Körper schon ein ungefähres Gefühl dafür hat, wie viel Kalorien er zu sich nehmen sollte. Und dadurch ist es eben auch für solche Menschen möglich, dass sie ihren Körperfettanteil verringern. So, also Fazit von dem Ganzen, es ist sehr, sehr schwer, das herauszufinden. Es ist aber kein Dealbreaker, sodass ihr irgendwie, wenn ihr einen sparsamen Stoffwechseltyp habt und eine geringe Organmasse, dass ihr dann kein Fett verlieren könnt, ja. Es ist aber trotzdem sinnvoll, herauszufinden, wie hoch der echte Kalorienverbrauch ist. Und das klären wir jetzt im Coaching-Corner-Segment. Da zeige ich euch, wie das funktioniert und wie ihr selber experimentell herausfinden könnt, wo euer Kalorienverbrauch wirklich ist. So, für alle, die es jetzt durch diesen relativ theoretischen und trockenen Part geschafft haben, kommt es das Spannende, und zwar das, was vermutlich viele von euch machen wollen, und zwar einmal den realen Kalorienverbrauch ermitteln. Ich will aber jetzt vorab sagen, es ist wirklich nur notwendig, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch eure Kalorienzufuhr nicht an eure Ziele bringt. Ich kann ja euch mal erzählen aus meiner Erfahrung. Bei mir zum Beispiel, wenn ich meinen eigenen Kalorienrechner benutze, den ihr auch in der Community habt oder den ich fürs Coaching dann benutze, der trifft bei mir fast ins Schwarze. Also ich habe da oft sehr, sehr viel Glück, nicht bei jedem Kalorienrechner. Also ich habe auch schon Fitness-Tracker gehabt. Fitbit zum Beispiel, der hat bei mir immer 400, 500 Kalorien zu viel gesagt, weil ich ja schon lange auch meine Kalorien gezählt habe, es dann immer wieder phasenweise mache, und selbst wenn ich es jetzt nicht mache, ich weiß, wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Das ist mein Job. Ich denke, das sollte ich so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und ich weiß einfach, wo mein Kalorienverbrauch liegt, und der ist tatsächlich für mich sehr, sehr leicht, mit solchen Formeln zu ermitteln. Und vielleicht ist es bei dir genauso. Also wenn du zuhörst und denkst, wo ist das ganze Problem, bei mir funktioniert es, dann sei froh, mach's wie ich und sag, okay, alles gut. Ich kann das mit manchen Kalorienrechnern ganz gut bestimmen. Also wie gesagt, bei mir ist auch nicht bei jedem so. Wenn ich jetzt nicht so viel jetzt Ahnung in Anführungszeichen hätte oder vielleicht den falschen Kalorienrechner benutzen würde, dann könnte es bei mir eben auch passieren. Also wenn ich mich an so einen Fitness-Tracker halte, wäre ich vermutlich in der gleichen Situation. So, also das bedeutet nicht, nur weil jetzt diese Formel, die ich benutze, die Revised Harris-Benedict Equation, dass, weil die bei mir ins Schwarze trifft, dass eine andere Formel nicht bei mir einen kompletten Fehlschuss liefern würde. Ja, aber das finde ich nochmal wichtig, vorab zu sagen, ihr müsst nicht das Gefühl haben, dass ihr das, was wir jetzt hier besprechen, machen müsst. Aber ganz ehrlich, es macht Sinn für jede Person, gerade die so ein bisschen Unsicherheit hat, das einfach mal zu probieren. Weil das eigentlich eine relativ kurze Phase ist, die irgendwo so zwischen 7 und theoretisch 30 Tagen liegt. Wir haben es jetzt hier mal mit 14 Tagen gemacht. Im besten Szenario macht ihr das mal einen ganzen Monat. Ich denke, da werden die wenigsten die Geduld dafür haben, und das ist auch okay so. Aber das mal 7 bis 14 Tage zu machen, ist schon empfehlenswert. Und das, was wir jetzt hier machen, nennt sich ein Energy Balance Audit. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ein paar vielleicht schon, I don't know. Ich denke aber nicht. Und bei so einem Energy Audit, da schaut man einfach, wo ist die Kalorienzufuhr und wo ist der Kalorienverbrauch? Ganz simpel. Und das ist eben eine sehr, sehr genaue Methode, die auch eben im Coaching-Kontext manchmal benutzt wird, wenn es notwendig ist, um herauszufinden, wo ist denn genau der Kalorienverbrauch. Und das habe ich jetzt für euch mal in zwei Phasen unterteilt, in so eine Vorbereitungsphase und so eine Audit-Phase. Und deswegen erstmal die Grundlagen, ganz, ganz wichtig. Nummer eins, ich habe jetzt hier einen Fehler. Du trackst, ich habe geschrieben, keine Kalorien. Du trackst deine Kalorien und hast Erfahrung damit. Also du solltest einfach wissen, wie man Kalorien zählt. Natürlich musst du jetzt nicht aktuell Kalorien zählen, sondern du bist bereit, jetzt für diese nächsten 7 bis 14 Tagen deine Kalorien zu zählen, und du hast ein bisschen Erfahrung damit. Wenn du gar keine Erfahrung damit hast, dann würde ich dir empfehlen, diesen Energy Balance Audit erst dann zu machen, wenn du mal zumindest 2-3 Monate getrackt hast, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen und eine gewisse Routine, verschiedene Situationen zu haben und einfach zu lernen, wie man richtig Kalorien zählt. Zweite Grundlage, du bist auch bereit, dich jeden Tag in diesen 7 bis 14 Tagen zu wiegen. Ohne Wiegen geht's leider nicht. Wir müssen das ja an irgendwas festmachen, und mit Maßen etc. funktioniert das leider nicht. Das heißt, wenn du Angst hast vor der Waage, dann funktioniert so ein Energy Audit einfach nicht. Aber ganz ehrlich, ein kurzer Exkurs, die Angst vor der Waage, ich verstehe das total, und wir haben es auch im Coaching oft, aber was wir im Coaching fast immer machen, in 95% der Fällen, ist diese Angst zu konfrontieren und zu lernen, wieso das Gewicht sich verhält, wie sich es halt verhält. Und vielleicht kann dir sogar so ein Energy Balance Audit helfen, dein Gewicht objektiver zu sehen. Weil immer diese Angst mit sich rumzutragen, ist nicht die Lösung. Das kann man mal punktuell machen, und man kann mal punktuell herausfinden, wie sich das ohne Wiegen anfühlt, und dann vielleicht an anderen Sachen arbeiten. Aber auf Dauer, finde ich, sollte man dieser Konfrontation nicht zwingend aus dem Weg gehen, in 95% der Fällen. Und die dritte Grundlage, du bist in der neutralen Kalorienbilanz und bist auch bereit, die mal für 7 bis 14 Tage einzuhalten, damit wir einfach mal deinen Kalorienverbrauch ermitteln können. Und noch ein Tipp von mir, ich würde dir empfehlen, dass du in der Zeit seltener auswärts isst, damit wir einfach eine höhere Genauigkeit für diese Audit-Phase haben, damit du einfach möglichst viel zu Hause abwiegen kannst. Weil sonst haben wir wieder ein bisschen Ungenauigkeit drin, was sonst nicht schlimm ist, wisst ihr. Ich bin kein Freund davon, dass man sowas vermeidet, aber es geht jetzt ja wirklich darum, mal akkurat eine Messung durchzuführen. Und das Zweite für alle Frauen, die meisten, die hier zuhören, sind Frauen, berücksichtigt eure Zyklusphase. Bei den meisten ist es so in den ersten zwei Wochen der Zyklusphase, dass das Gewicht stark schwankt. Das ist aber unterschiedlich. Ihr wisst es vermutlich, wann das bei euch der Fall ist und macht es dann am besten in einer Phase, in der ihr weniger Gewichtsschwankungen in der Regel beobachtet. Wenn ihr trotzdem sagt, hey, das ist immer total random, das schwankt immer, dann würde ich euch empfehlen, macht diesen Zeitraum einfach ein bisschen länger. Macht ihn vielleicht mal einen Monat oder vielleicht sogar zwei Monate, weil dann haben wir theoretisch diese Zyklusschwankungen, wenn die wirklich über so einen 28-Tages-Zeitraum, der ist natürlich immer plus minus, stattfindet, dann nehmt ihr natürlich auch diese Schwankungen mit raus. Da müsst ihr einfach schauen, wie sensibel ihr da auf Zyklusschwankungen reagiert. Und dann jetzt die To-Dos, also was ist zu tun in dieser Energy-Audit-Phase? Erstens Kalorienzufuhr berechnen. Nehmt da einfach mal einen Kalorienrechner, macht euch vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken darüber, welchen und berechnet eure Kalorienzufuhr. Ich würde euch empfehlen, nehmt einen, der euren Körperfettanteil berücksichtigt. Also wenn ihr irgendwo hingeht und da ist ein Kalorienrechner und der will nur Größe und Körpergewicht, nehmt vielleicht einen, der euren Körperfettanteil berücksichtigt, dann haben wir einfach mehr schon mal hier diesen ersten Fehler rausgenommen von der Genauigkeit und nehmt einen, der auch eure Aktivität relativ gut berücksichtigt. Das muss jetzt nicht auf Schrittebasis sein, aber ich würde jetzt keinen Kalorienrechner nehmen, bei dem ihr einfach nur sagt, hey, Größe und Gewicht und dann gib ihm solche Kalorienrechner, gibt es ja auch. Das würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und dann solltet ihr für 7 bis 14 Tage eure Kalorien so genau wie möglich tracken und diese Kalorienzufuhr auch einhalten. Also nicht überschreiten, nicht unterschreiten, nicht signifikant. Mal 100 Kalorien mehr, 100 Kalorien weniger, ist alles gut. Aber ihr solltet im Durchschnitt auf diese Kalorienzufuhr kommen, weil ihr wollt ja herausfinden, wo ist euer Kalorienverbrauch. Und dann zusätzlich noch diese 7 bis 14 Tage jeden Tag morgens nüchtern zu gleichen Bedingungen wiegen. Gleiche Bedingungen bedeutet, entweder ihr habt was an oder ihr habt nichts an, entweder ihr wart davor auf dem Klo oder ihr wart nicht auf dem Klo. Am besten nichts trinken, deswegen nüchtern. Also schafft einfach gleiche Bedingungen. Ich sehe immer wieder, dass sich Leute im Gym wiegen. Und ich verstehe das, keine Ahnung, vielleicht hat man keine Waage zu Hause, aber ihr esst, ich habe letztens mit einem Kumpel die Unterhaltung gehabt. Ich habe gesagt, du isst nicht jeden Tag das Gleiche. Weil er gesagt, ja, ich mache es ja immer zur gleichen Uhrzeit. Du isst nicht jeden Tag das Gleiche, du trinkst nicht jeden Tag das Gleiche, du denkst es zwar, aber du machst es nicht. Und da reicht es mal, dass du irgendwie einen halben Liter mehr getrunken hast und irgendwie 300 Gramm mehr gegessen hast und dann hast du schon 800 Gramm mehr. Also das ist total unzuverlässiger Wert. Also wiegt euch, wenn ihr so, besonders wenn ihr sowas macht, nüchtern zu gleichen Bedingungen. In der Früh dann am besten. Ja, also deswegen auch nüchtern. Man kann ja auch irgendwie noch 14 Uhr nüchtern sein, dann könnt ihr das auch machen, aber macht es einfach nach dem Aufstehen. Fertig. So. Und dann kommt die Audit-Phase. Die geht eben 7 bis 14 Tage. Man kann die aber auch länger machen, aber mindestens 7 bis 14 Tage. Und da trackt ihr eben eure Kalorien so genau wie möglich und interpretiert dann am Ende den Gewichtsverlauf. Und da macht ihr jetzt Folgendes. Wenn euer Gewicht stabil geblieben ist, dann lasst ihr das unverändert. Dann wisst ihr, okay, das ist mein Kalorienverbrauch. Das hat scheinbar geklappt mit der Formel. Wenn das Gewicht leicht sinkt, dann erhöht ihr diesen Kalorienwert um 5-10%. Wenn das Gewicht stark sinkt, dann erhöht ihr das um 10-15%. Vielleicht müsst ihr sogar 20% hochgehen. Wenn das Gewicht leicht steigt, dann verringert ihr das um 5-10%. Und wenn es stark steigt, dann verringert ihr es um 10-15% oder vielleicht sogar 20%. Das bedeutet, dass ihr einfach nur schaut, okay, was ist mit meinem Gewicht jetzt passiert über diesen Zeitraum? Und führt es jetzt dazu, dass ich meine Kalorienanpassung korrigieren muss? Und ich habe jetzt hier mal ein Beispiel aus dem Coaching reingenommen, damit ihr auch mal so seht, was bedeutet, ist mein Gewicht stabil? Ja, weil hier in der visuellen Variante seht ihr jetzt hier, dass das Gewicht immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter ist, aber das Average ist ziemlich gleich so zwischen 54 und 55 Kilo geblieben. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Werte anschauen, ich lese die mal vor, haben wir 55,1, 54,6, 54,6, 54,5, 54,2, 55,3, 54,8, 54,9, 54,8. Das heißt, Der höchste Wert war 55,3 und der niedrigste war 54,2. Und das sieht man auch schön in diesem Graph, dass über diesen Durchschnittswert immer wieder Werte nach oben und nach unten gehen. Aber der Durchschnittswert, der ist eigentlich relativ gleich. Und den müsste man jetzt hier in diesem Graph nicht mal bilden, diesen Durchschnittswert. Also ihr müsst jetzt da keine Excel-Tabelle machen. Ihr schaut euch diese Zahlen hier an. Diese Werte, die ungefähr so diesen 2 Wochen entsprechen. Ja? Und wir hatten natürlich jetzt am Anfang 55,1 Kilo und am Schluss 54,8. Aber zwischendrin sieht man, ey, es geht manchmal hoch, manchmal runter, aber ich bin immer so in dieser Range irgendwo so zwischen 54,5 und 55,5. Also ich habe so ein Kilo Schwankung nach oben, nach unten. Und das bedeutet für mich, dass jetzt auf diesen 2-Wochen-Zeitraum betrachtet die Kalorienzufuhr ziemlich gut war. Natürlich könnte es jetzt sein, und das ist ganz, ganz wichtig, es kann jetzt natürlich sein, dass hier in diesem Beispiel noch ein bisschen Wassereinlagerungen da sind und dann jetzt das Gewicht sinken würde. Ja, auf einmal geht es jetzt in den nächsten 2 Wochen nach unten und ich bin dann irgendwann eher so dauerhaft bei 54 Kilo und nicht mehr bei diesen 55 oder 54,5. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, wenn ich das 2 Wochen lang gemacht habe. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, das ist halt leider diese Ungewissheit, wenn wir diese Phase nicht ganz so lange machen. Das bedeutet, diese Phase länger zu machen, um dann wirklich auch so Wassereinlagerungen, wie vorhin schon gesagt, auch Thema Zyklus zu berücksichtigen, macht Sinn, ist aber nicht unbedingt notwendig. Und jetzt hier noch ganz, ganz wichtig. Es ist eher dann notwendig, wenn ihr vielleicht in der Vergangenheit eine Diät gemacht habt und ihr haltet euch an eine Kalorienzufuhr, sagt auch, hey, ich track das wirklich alles akkurat, aber es funktioniert irgendwie nicht. Dann macht es Sinn, so einen Energy Audit auch mal länger zu machen, wenn da diese Ungewissheit wirklich extrem ist. Besonders wenn ihr dann so einen Energy Audit macht und nach 14 Tagen merkt ihr, hey, mein Gewicht ist stabil bei dieser Kalorienzufuhr, aber wenn ich eine Diät mache, dann funktioniert das irgendwie nie. Dann kann es natürlich sein, Stoffwechselanpassungen etc., aber das sollte eher dann auftreten, wenn ihr schon länger die Diät macht. Und das ist ein anderes Thema für eine andere Folge, wie man dann vorgeht. Und haben wir auch schon im Podcast oft drüber gesprochen, wie man mit Diätplateaus umgeht. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wir sind jetzt hier schon bei fast einer Stunde. Aber jetzt nochmal zurück. Es ist diese Interpretationszeit, die ist dann länger durchzuführen, wenn ihr wirklich eine starke Ungewissheit habt. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, eigentlich glaube ich, dass ich es ganz gut einschätzen kann, ich möchte es nochmal irgendwie so sicherheitshalber machen, dann macht es mal 7 bis 14 Tage. Weil klar, wir können es halt nach 14 Tagen nicht ausschließen, dass danach auf einmal das Gewicht nach unten geht und die Phase zu kurz war. Das heißt, umso länger wir das machen, desto besser. Aber wir müssen das auch ganz ehrlich nur dann machen, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Maßnahmen, also zum Beispiel ein Defizit, nicht funktionieren. Also, zusammengefasst, gesamtes Thema: Wir haben Menschen mit einem verschwenderischen und sparsamen Stoffwechsel. Wir haben eine große Ungenauigkeit bei den Kalorienrechnern aufgrund von der Organmasse. Aber das bedeutet nicht, dass man den Körperfettanteil nicht verändern kann. Und wenn man halt herausfinden möchte, wo wirklich der Kalorienverbrauch ist, besonders dann, wenn man merkt, diese Formeln, die funktionieren bei mir scheinbar nicht, weil ich berechne irgendwie bei mir 2000 Kalorien. Und ich nehme jedes Mal zu, wenn ich das einhalten will, dann kann es natürlich daran liegen, dass du irgendwie immer zu viel isst und das nicht bemerkst. Aber wenn du sagst, hey, ich berechne das und ich track wirklich alles ganz genau, das ist ja ein Problem, das ganz, ganz viele haben, dann macht es schon mal Sinn, dass du so ein Energy Audit machst und einfach mal deinen realen Kalorienverbrauch ermittelst. Das war's für heute. Ich hoffe, auch wenn es ein komplexes Thema war, dass ich es euch wie immer so rüberbringen konnte, dass man es auch mit einem normalen Basic-Hintergrundwissen verstehen kann. Ich denke aber schon, dass es auch viel Sinn macht. Und für mich ist das Wichtige, dass ihr da jetzt keine negativen Schlüsse draus zieht und denkt irgendwie, wie gesagt, ihr seid verdammt dazu, dass ihr euren Körperfettanteil nicht verringern könnt, weil dem ist nicht so. Ihr könnt den verändern. Die Maßnahmen, die wir hier besprechen, Sättigungsmanagement, Aktivität und so weiter, die funktionieren für alle. Es gibt halt eben Leute, die reagieren ein bisschen sensibler auf ein Defizit und ein bisschen weniger sensibel auf den Überschuss, sodass sie dann halt leichter zunehmen. Und mit dem muss man sich einfach auseinandersetzen und dann einfach mit dem arbeiten, sozusagen, was man hat. Und ich finde eben, dass einem Gewissheit über die Situation und das zu verstehen mehr Sicherheit bringt, als wenn man einfach solche Themen nicht bespricht. Deswegen, auch wenn es vielleicht ein bisschen negativ für manche ist, finde ich es ganz, ganz wichtig, weil das meine Erfahrung aus dem Coaching ist, dass den meisten Gewissheit ganz, ganz viel bringt und man dann damit arbeiten kann. Und das könnt ihr auch mit den Sachen, die wir hier besprechen. Und deswegen steckt da nicht den Kopf in den Sand, wenn ihr das Gefühl habt, ihr gehört zu den Leuten mit irgendwie einer kleineren Organmasse oder einem sparsameren Stoffwechsel. Ihr könnt definitiv euren Körper in eine Richtung manipulieren, die euch zusagt. Wie immer gern die Folge, weil es vielleicht auch ein Thema ist, das für sehr, sehr viele relevant ist. Wenn ihr schon mal irgendwo gehört habt, hey, irgendwie, ich kann nicht abnehmen, mein Stoffwechsel XY, dann schickt die Folge vielleicht den Personen. Ich denke, die hilft sehr, sehr vielen weiter. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.